Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und die wünscht einen schönen guten Morgen. Imke Thiersen ist heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Sie ist Geschäftsführerin von Lobby Control. Lobby Control ist Ihnen vielleicht in den letzten Tagen mal begegnet in den Medien, denn die Organisation hatte sich über Jahre für ein Lobbyregister stark gemacht. Erfolgreich, wie man jetzt weiß. Seit ein paar Tagen, also genau seit dem 1. März, werden in diesem Register ja alle Aktivitäten von Lobbyisten transparent aufgelistet. Herzlich willkommen, Imke Thiersen.
Ja, danke, Frau Heise. Guten Morgen.
Sagen Sie, bei mir ist immer wieder in der ganzen Diskussion ein Begriff aufgefallen, nämlich der des Fußabdrucks. Was hat der Fußabdruck mit dem Lobbyregister zu tun? Klären Sie mich auf.
Ja, das ist der Lobby-Fußabdruck oder die Lobby-Fußspur für Gesetze. Wir hätten uns gewünscht, dass diese Maßnahme des Lobbyregisters, das Sie erwähnt haben, ergänzt. Die letzte Regierung hat sich dazu nicht entschließen können. Die Ampelkoalition hat diese Fußspur geplant.
Was meinen Sie denn mit Fußspur?
Das ist eine wichtige Frage. Es ist eine sehr wichtige Maßnahme. Sie soll deutlich machen, wer hat auf ein ganz konkretes Gesetzesvorhaben versucht, Einfluss zu nehmen, welche Akteure. Und sie soll aufzeigen, welche Interessen dann tatsächlich auch in diesem Lobby, in diesem Gesetzesentwurf aufgenommen wurden und welche möglicherweise nicht. Das heißt, schafft sehr viel Transparenz und ermöglicht auch demokratische Kontrolle für das Parlament.
Also die Fußspur, die Leute, die Einfluss nehmen wollten, eventuell hinterlassen haben. Imke Thiersen von Lobby Control. Was ist eigentlich ein Lobbyist und was heißt in dem ganzen Zusammenhang transparent? Das sind Fragen, die wir in dieser Stunde besprechen werden. Wenn irgendwo das Wort Lobbyist fällt, dann gehen bei vielen gleich Alarmglocken an und es schrillt Korruptionsgefahr. Unser Gast Imke Thiersen ist Geschäftsführerin der Organisation Lobby Control. Was ist für Sie eine Lobbyistin? Was macht einen Lobbyisten aus?
Ja, eine Lobbyistin versucht, Einfluss auf die Politik zu nehmen, auf politische Entscheidungen und Interessen dort zu verankern. Und das können sehr, sehr vielfältige Interessen sein. Wir haben Wirtschaftsverbände, Unternehmen, auch zivilgesellschaftliche Organisationen wie wir bei Lobby Control haben politische Anliegen und möchten die Politik davon überzeugen.
Also gehören sowas wie der Bund Naturschutz dazu, der Deutsche Turnerbund kann dazugehören oder gehört dazu, der Unternehmerverband Erotikgewerbe, habe ich im Register gelesen, gehört natürlich auch dazu, genau wie die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young. Also all die sind Lobbyisten, Lobbyverbände, wenn die ihre Interessen vertreten oder die der Kunden gegenüber der Politik, das ist ja legitim. Die Abgeordneten, die über Gesetze abstimmen wollen, sollen sich ja vielfältig informieren, oder?
Ja, es ist richtig. Also die PolitikerInnen sind dafür verantwortlich, verschiedene Interessen anzuhören und sie aber auch zum Ausgleich zu bringen. Also zu auszuhandeln, welche Interessen sollen dann in den politischen Entscheidungen sich auch niederschlagen und im Sinne des Gemeinwohls dann politische Entscheidungen treffen. Und deswegen ist es absolut legitim, dass unterschiedliche InteressenvertreterInnen auf die Politik zugehen und von der Politik angehört werden. Die Politik muss dabei aber sicherstellen, dass das ausgewogen ist.
Und wir bei dass sie sich nicht einseitig informieren.
Genau, dass sie sich nicht einseitig informieren, dass sie nicht bestimmten InteressenvertreterInnen privilegierte Zugänge verschaffen oder ermöglichen und anderen eben nicht. Und wir bei Lobby Control kritisieren, dass das vielfach nicht der Fall ist, dass Lobbyismus oft auch vor dem Hintergrund von Machtungleichgewichten halt stattfindet. Und wir sehen das jetzt eben schon seit diesen wenigen Tagen, nachdem das Lobbyregister online ist, dass es Akteure gibt, die sehr viel Möglichkeiten haben und andere eben nicht.
Das ist interessant. Woran sehen Sie das denn in dem Register? Also diese demokratische Kontrolle, die da ermöglicht werden soll. Was muss denn jemand angeben in dem Register?
Also man muss unter anderem angeben, wie viel Aufwand man für Lobbyismus betreibt, also wie viel Personal man einsetzt und wie viele finanzielle Mittel. Da sehen wir also ganz an erster Stelle steht im Moment im Eintrag der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, der angegeben hat, knapp 15 Millionen Euro für Interessenvertretung einzusetzen.
Jetzt ist der vielleicht besonders ehrlich.
Das ist besonders ehrlich und das ist auch sehr gut. Wir freuen uns ja darüber, dass diese Angabe in der Form gemacht wird. Wenn wir das in die Tiefe des Registers schauen, sehen wir, dass, also ich kann über Lobby Control zum Beispiel sprechen, wir setzen knapp 280.000 Euro ein. Mhm. Also das gilt fürs Jahr 2021. Und da ist ja ein großer Unterschied, was InteressenvertreterInnen dort aufbringen können. Ja,
jetzt sind sie wahrscheinlich auch sehr viel kleiner. Aber wie haben Sie das eigentlich ausgerechnet? Also wie sind Sie auf die Zahl gekommen?
Ja, man gibt ja verschiedene Dinge aus, wenn man Lobbyarbeit macht. Also man produziert Stellungnahmen, man recherchiert, man lädt ein zu Veranstaltungen, mhm. Wo auch die PolitikerInnen zu eingeladen werden, also zu Dinners beispielsweise. All das kostet und auch das Personal kostet. Und diejenigen, die direkt in den Lobbybüros in Berlin sitzen, zum Beispiel am Pariser Platz. Und das ist das Personal, was damit eingerechnet wird, aber auch die Mitarbeitenden, die im Hintergrund dieser Interessenvertretung durch Fachexpertise zuarbeiten.
Mhm. Ganz schön kompliziert wahrscheinlich, das so ja. auseinanderzurechnen. Ne? Wie können denn jetzt eigentlich die Abgeordneten auch davon profitieren und und vor allem auch wir Bürgerinnen?
Also die Abgeordneten können sehen, mit wem sie es zu tun haben, denn die Interessenvertretungen müssen auch angeben, wer, also namentlich angeben, wer dort also Interessenvertretung macht. Das heißt, Abgeordnete sehen, wenn sie mit jemandem sprechen oder von jemandem kontaktiert werden, für wen setzt er oder sie sich ein. Mhm. Sozusagen, weil Sie gefragt haben, warum ist das wichtig für BürgerInnen? Also wir sehen jetzt schon in den ersten Tagen, dass einige JournalistInnen sich dieses Register angucken, auch auswerten und darüber berichten. Und das ermöglicht auch für PolitikerInnen, aber auch für BürgerInnen oder zivilgesellschaftliche Organisationen Politik auch demokratisch zu kontrollieren und genau hinzuschauen, wo möglicherweise Ungleichgewichte vorhanden sind.
Aber wissen Sie, wenn Sie gerade sagen, also klar, die Berichterstattung war da und da habe ich zum Beispiel gelesen, dass Spiegel online zumindest titelt 11 Lobbyisten für jeden Abgeordneten. Das hat doch gleich so einen total negativen Touch. Das ist doch, die Interessensvertreter und Vertreterinnen, zum Beispiel vielleicht der Verband, ich habe gefunden, der Verband der Schulfahrtenveranstalter. Fühlt der sich nicht gleich unter Verdacht gestellt und misstrauisch beäugt, wenn es so klingt, jeder Abgeordnete wird von 11 Lobbyisten belagert? So klingt das in meinen Ohren.
Naja, wir sprachen ja eben schon darüber, dass Lobbyismus durchaus legitim ist in einer Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass Lobbyismus unproblematisch ist. Mhm. Lobbyismus ist dann problematisch, wenn bestimmte Akteure zu viel Macht haben, also Privilegien genießen, sehr viel mehr Mittel einsetzen können, um ihren Einfluss halt auch sichtbar zu machen und durchzusetzen.
Und da sichtbar ist machen und durchsetzen ist ja noch ein Unterschied.
Ja, ne? Das stimmt. Es ist deshalb sehr wohl relevant zu wissen, hat ein Akteur die Möglichkeit, mit also 100 Lobbyisten loszuschicken oder nur 2? Das ist ein großer Unterschied und die Politik muss sich dessen bewusst sein und sicherstellen, dass sie sich eben nicht nur mit denjenigen an einen Tisch setzt, die diese Macht aufbringen können, sondern auch mit den kleinen Akteurinnen, die aber trotzdem was zu sagen haben und sehr Wichtiges beizutragen haben zum Entscheidungsprozess bei uns in der Demokratie.
Also, dass man da als Abgeordnete auch nochmal nachgucken kann, also wer wäre eigentlich noch, hat mich noch nicht angesprochen, aber wäre eigentlich relevant, zumal zu hören. Also auch den Überblick kann man sich da verschaffen. Hätte eigentlich Ihrer Meinung nach die Maskenaffäre beispielsweise durch das Register verhindert werden können?
Die Maskenaffäre wäre vor allen Dingen durch strengere Regeln im Abgeordnetengesetz verhindert worden oder hätte da zumindest einschränkend wirken können. Jetzt ist ja nach der Maskenaffäre ist ja beschlossen worden, dass zum Beispiel bezahlte Lobbyarbeit durch Abgeordnete nicht mehr erlaubt sein darf. Das haben wir immer schon für eine Selbstverständlichkeit gehalten. Das wäre zum Beispiel bei der Maskenaffäre wichtig gewesen und auch ein sehr, sehr viel strengerer Straftatbestand für eben Abgeordnetenbestechung und Bestechlichkeit.
Das sagt Imke Diessen hier im Deutschlandfunk Kultur, Geschäftsführerin von Lobby Control. Frau Diersen, ich glaube, also ich trete Ihnen wahrscheinlich nicht zu nahe, wenn ich sage, das ist wahrscheinlich eine sehr zufriedenstellende Arbeit für Sie. Sie wirken so.
Ja, absolut. Das ist richtig. Also es gibt durchaus mal Momente, wo man denkt, ach, so eine Politikpause kann man auch ganz gut gebrauchen. aber insgesamt mache ich die Arbeit sehr, sehr gerne und es ist sehr, sehr motivierend.
Sie waren vorher bei Amnesty International, also so eine klare Tendenz, würde ich sagen, zum gesellschaftspolitischen Bereich als Betätigungsfeld. Gibt es da entsprechende Vorbilder in Ihrer Familie?
Nein, das kann man so genau eigentlich nicht sagen, aber bei uns in der Familie ist schon auch viel über Politik gesprochen worden ich habe auch mit meinen Großeltern zusammen in einem Haus gelebt. Mein Opa war politisch sehr interessiert und meine Familie hat so eine Ost-West-Geschichte. Meine Großeltern haben mit ihren Kindern, mit meinem Vater kurz vor Mauerbau die DDR verlassen in den Westen und das war bei uns sehr, sehr viel Thema und da ist das Private eben auch ja viel zum Politischen geworden und ich glaube schon, dass das auch viel
prägend
ausgemacht
ist, ne?
Hat.
Ja. Sie sind 73 geboren in Niedersachsen. Was würden Sie sagen, was hat Sie geprägt? Also das hört sich irgendwie nach einer, wohnten alle in einem Haus, alle Generationen?
Ja, es haben alle in einem Haus gewohnt. Ich bin auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen, da ist das ja auch nicht unüblich. Genau, das war in der Tat sehr prägend.
Kindheit auf dem Bauernhof, was Schönes?
Was Schönes.
Muss man erst überlegen.
Ja, kurz. Genau, auf jeden Fall was Schönes. Ich bin also nach wie vor sehr naturverbunden und auch sehr gerne auf dem Dorf. Aber meine Eltern würden sicherlich sagen, ach, sie hat sich schon immer geweigert, auch zu helfen oder das nicht immer ganz so gerne gemacht. Und für mich war auch klar, der Beruf einer Landwirtin kommt für mich nicht in Frage.
Warum war das klar?
Meine Eltern haben sehr viel gearbeitet. Kann jetzt nicht sagen, dass es bei mir anders ist, aber mit wenig Freizeit. Also Urlaub war wenig. Wenn Ernte war, wurde natürlich auch abends gearbeitet, so bis es dunkel wurde, die Ernte eingefahren und so. Wir hatten Milchkühe, was ja sehr, sehr bindet. Da muss man einfach jeden Morgen, jeden Abend da sein. Und das hat mir nicht gefallen, aber ich glaube, dass mich hat es einfach woanders hingezogen.
Mhm. Ich kann mir so vorstellen, also die Kindheit auf dem Bauernhof ist ja noch ganz schön, aber für Jugendliche ist es dann ja wahrscheinlich schon so ein bisschen anders. So Jugendfreizeit auf dem Land, wahrscheinlich Sportverein oder Kirche. Was war bei Ihnen?
Beides, plus die Jugendfeuerwehr.
Ach, die Jugend. Waren Sie engagiert?
Ja, da war ich auch. Da konnte man auch als Mädchen rein. Und da war ich auch engagiert. Und als Jugendliche dann eben auch die Kirche. Und da habe ich eine Zeit lang so Kindergottesdienste und sogenannte andere Gottesdienste mit organisiert und vorbereitet, die so ein bisschen moderner waren. Und wir haben dann 1991 zum Irakkrieg dann eben auch eine Friedensandacht organisiert. Also ich habe in dem Kontext zu der Zeit einiges gemacht, später dann nicht mehr im Rahmen der Kirche, aber zu dem Zeitpunkt noch.
Also würden Sie sagen, das ist so die erste Politisierung gewesen?
Das würde ich sagen. Also da gab es ja dann damals auch die Schülerdemos, das war kurz vor meinem Abitur, an denen ich teilgenommen habe. Und dieser Krieg, der hatte mich sehr bewegt und auch diese Friedensandacht, die wir da organisiert haben, die ich auch gegen Widerstände organisiert habe und dann aber gemerkt habe, okay, ich habe mich mit dem, was mir da wichtig war, durchgesetzt und auch überzeugt. Das war für mich auf jeden Fall prägend.
Gegen Widerstände von Freundinnen oder wer war da irgendwie so nicht so begeistert von?
Mein Vater war da tatsächlich nicht so begeistert von in der Zeit und ich kann gar nicht mehr genau sagen, warum eigentlich. Ich weiß nicht, ob es war, dass ich irgendwie mehr Hausaufgaben machen sollte oder dass die Sorge war, dass es irgendwie zu radikal ist oder so. Aber ich erinnere mich sehr, sehr gut, dass er dann am Ende diese Friedensandacht, die wir da organisiert hatten, dass er auch dort war und auch gesagt hat, ach, das war ja ganz gut. Und daran erinnere ich mich tatsächlich noch häufig, weil ich dadurch eben auch kennengelernt habe, okay, ich bin hartnäckig geblieben. Ich habe immer meinen Überzeugungen geblieben und ich konnte halt überzeugen.
Sie haben vorhin gesagt, also die DDR spielte eigentlich noch doch eine ziemlich große Rolle. Haben Sie auch nah an der Grenze gewohnt? Also so, dass Sie
Ja, ich habe ja, bin ja in Niedersachsen aufgewachsen, im sogenannten Zonenrandgebiet, wie es damals hieß, also sehr nah an der Elbe. Und dort, wo meine Großeltern herkamen, das war auf der DDR-Seite der Elbe. Wir sind oft auch mal sonntags hingefahren mit dem Fernglas, haben über die Elbe rübergeguckt und unser Haus angeschaut.
Sie konnten den Hof noch sehen?
Ja, man konnte den Hof sehen. Also mit Fernglas und heute geht es nicht mehr, weil alles schön zugewachsen ist zum Glück, aber damals war ja der Grenzzaun und alles so radikal abgemäht und da konnte man das Haus sehen. Und wir haben auch regelmäßig Verwandte besucht und das war wirklich immer Thema.
Wie haben Sie denn dann den Mauerfall erlebt, Sie und Ihre Verwandtschaft? Gleich über die Elbe?
Ja, wir sind tatsächlich Heiligabend, erinnere ich mich, in dem Jahr rübergefahren. Wir konnten dann auch zu dem Haus, das stand leer zu dem Zeitpunkt. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, das war sehr, sehr emotional für meine Großeltern. Meine Oma ist dort auch aufgewachsen und da waren die Nachbarn von früher auch noch da, die wir dann dort getroffen haben. Und in der Küche, also das Haus war ja leer, in der Küche waren noch die alten Backbleche von meiner Oma und es waren sehr, sehr emotionaler Moment, kann ich mich noch gut daran erinnern.
Ja, weil oft, wenn Sie sagen emotional und die Nachbarn waren noch da und man hat dann miteinander gesprochen, dann kam ja wahrscheinlich nicht das Gefühl auf, ach, jetzt kommen die aus dem Westen wieder und machen alles das, was wir hier in der Zeit geleistet haben, madig, oder kamen auch solche Begegnungen dann?
Ich will das nicht ausschließen, dass es das gab, aber ich habe das nicht wahrgenommen. Wir haben auch dieses Haus und unser Land dort auch dann wiederbekommen und vielleicht war es auch deshalb einfacher, weil niemand dort in dem Haus gelebt hat. Aber ich will nicht ausschließen, dass es sowas auch gegeben hat, aber ich habe das nicht so unmittelbar mitbekommen.
Imke Diersen von Lobby Control ist zu Gast. Frau Diersen, Sie hatten ja eben schon erwähnt, also den Irakkrieg und Ihr Engagement in der Kirche, wo Sie sich engagieren konnten, und zwar in der Kirche mit eben einer Friedensandacht. Aber Sie sagten dann auch später, haben Sie das anders gemacht. Also es war schon eine Zeit der Politisierung, so diese ganze Zeit. Bosnienkrieg war da ja auch.
Ja, der Bosnienkrieg war für mich tatsächlich sehr prägend. Also es ist ja viel durch die Zeitung gegangen. Ich kann mich also auch noch sehr gut an einen Artikel erinnern. Ich weiß gar nicht mehr, in der Süddeutschen oder in der Zeit. Da ging es um, also ein sehr langer Bericht über sexualisierte Gewalt an bosnischen Frauen, was mich sehr, sehr entsetzt hat. Und ich habe dann in der Zeit auch angefangen, also eher so gegen Ende des Bosnienkrieges, mich bei Amnesty International ehrenamtlich zu engagieren und habe einige Jahre lang Geflüchtete beraten, Asylverfahrensberatung gemacht.
Mit welchem Hintergrund konnten Sie denn das? Da waren Sie dann schon auch nicht mehr Schülerin, da waren Sie dann schon...
Genau, da war ich dann Studentin. Wir sind geschult worden eben im Asylverfahrensrecht, wobei wir natürlich nicht die Rolle einer Anwältin übernehmen konnten. Soweit juristisch geschult waren wir dann doch nicht. Aber wir haben AnwältInnen unterstützt dabei, indem wir uns Zeit genommen haben, die Anwälte oft nicht haben, mit den Geflüchteten zu sprechen, die Fluchtgeschichte aufzudröseln, zu fragen, was die Fluchtgründe denn sind, und haben sie eben im Asylverfahren begleitet.
Das ist doch auch eine, stelle ich mir jetzt mal vor, auch eine Arbeit, die Sie da gemacht haben, oder Geschichten, die Sie da gehört haben, Schicksale, an denen Sie teilgenommen haben. Wie sind Sie persönlich als junge Frau mit diesen ja auch Belastungen zurechtgekommen?
Das war tatsächlich nicht immer leicht. Man hat wirklich sehr viel von schweren Schicksalen gehört, aber wir waren eine Gruppe, die sich da engagiert hat. Wir haben uns darüber auch ausgetauscht und konnten das teilen miteinander. Das hilft ja immer, wenn man sprechen kann. Und es hilft auch, oder mir hat es zumindest geholfen, man hat auch zu manchen Geflüchteten persönliche Beziehungen auch aufgebaut, wurde auch viel eingeladen. Es war eine große Gastfreundschaft, selbst in den Asylbewerberheimen oder in den doch sehr einfachen Unterkünften. Und dann ist es natürlich immer motivierend gewesen, wenn man auch einen Erfolg hatte, wenn jemand dann anerkannt wurde und hier bleiben durfte und Schutz bekommen hat und ich wusste, ich habe dazu beigetragen. Das ist dann die positive Seite daran.
Sie haben sich in diese Richtung engagiert, Amnesty. Zu der Zeit gab es auch die rechtsradikalen Anschläge in Rostock, in Mölln. Also ist überall auch das ein Thema, was Sie wahrscheinlich umgetrieben hat. Und Flüchtlinge jetzt nicht nur zu beraten, sondern die Unterbringung von Flüchtlingen. Man hat ja im Alltag auch mitbekommen. Wie war das in Ihrem Umfeld? Also in dem Umfeld Amnesty sicherlich sehr, sehr positiv und dann eben anpackend. Gab es auch Ablehnung, die Sie erfahren haben?
Ja, also Anfang der 90er ist ja auch über den Asylkompromiss diskutiert worden. Und das war eine Zeit, in der eben viele Flüchtlinge oder Geflüchtete kamen. Und da war ja sehr stark die Unterbringung in der Debatte. Und auch die Anschläge, die Sie gerade erwähnt haben, haben ja damit zu tun gehabt. Und ich habe das auch durchaus bei mir im Dorf erlebt. Da ging es um die Frage, können Geflüchtete hier im Feuerwehrhaus untergebracht zu werden? Da gab es wieder Widerstände. Das habe ich damals nicht verstanden.
Sie waren ja selber Feuerwehrfrau. Also das war nicht mehr benutzt, das Haus, oder?
Doch, da standen halt, das war ja auch das Argument ja, durchaus nicht ohne Berechtigung. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, es ist schon richtig, auch da die Argumente zu hören. Damals habe ich das irgendwie, würde ich mal sagen, radikaler gesehen. Also da stand ja das ganze Material und die Löschfahrzeuge und so weiter. Ich denke, da gab es auch berechtigte Argumente zu sagen, nein, das passt hier nicht ins Haus. Aber trotzdem ist es aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, natürlich offene Türen zu haben für Geflüchtete. Und wir sehen das ja auch heute wieder, wo viele Ukrainerinnen und Ukraine Zuflucht in der EU suchen. Und es sind ja mehr als erwartet wurden am Anfang. Und
wir sehen, dass viele Türen aufgemacht werden.
Ja, genau. Und das ist toll
Ich könnte mir vorstellen, und das ist auch etwas, was mich bei Ihnen interessiert, also so, Sie haben es erwähnt, also die Beratungsgespräche bei Amnesty jetzt, das Engagement, die Flüchtlinge sollen hier untergebracht werden. Gut, das ist natürlich auch ein Prozess, also dieses Abwägen, auch den Gegenargumenten, die sich nicht verschließen, überhaupt da so eine Rolle finden, also sich einsetzen. Ich meine, das ist ja der Punkt, hilft ja auch über eine eigene Hilflosigkeit hinweg. War das auch so ein treibender Faktor bei Ihnen, sich zu engagieren?
Ja, absolut. Also wenn man nur zuschaut, dann ist man da tatsächlich ohnmächtig. Und das wollte ich nie sein und möchte ich auch immer noch nicht sein. Und dann, ich habe dann auch zum Teil eine Wut im Bauch und denke, das muss doch irgendwie anders sein. Und das ist auf jeden Fall ein Treiber, gar keine Frage.
Also die Wut haben Sie jetzt noch im Bauch. Aber also wenn ich vor allem auch an junge Menschen denke, die jetzt, also Klimawandel auf der einen Seite, dieses Engagement jetzt auf der anderen Seite, ganz aktuell eben der Krieg gegen die Ukraine. Also dieses Stichwort Selbstwirksamkeit, würden Sie sagen, also macht was, erlebt diese Selbstwirksamkeit?
Ja, also die muss man erleben. Also wenn ich diese Selbstwirksamkeit gar nicht erleben würde, dann glaube ich, würde ich irgendwann aufhören, mich politisch zu engagieren. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und es ist wichtig auch deshalb, sich in der politischen Arbeit konkrete Ziele zu setzen, die man erreichen möchte, um diese Selbstwirksamkeit auch zu erfahren und das auch in Gemeinschaft zu tun. Also
für Sie war diese Gemeinschaft aber nie eine Partei, ne? Politische Arbeit ist für Sie keine Parteiarbeit gewesen.
Nein, für mich persönlich nicht. Also ich absolut nachvollziehbar, dass es für andere durchaus Parteipolitik ist. Für mich ist es das nicht. Aber man ist ja auch in Vereinen, wie bei Amnesty International oder auch bei Lobby Control, in einer Gemeinschaft. Und ich finde das großartig, wenn wir jetzt bei Lobby Control Zuspruch bekommen zu unserer Arbeit, wenn diejenigen, die bei uns Mitglied sind, die uns auf den unterschiedlichsten Wegen unterstützen, wenn sie sich auch bei uns melden und sagen, das ist toll, dass ihr das macht und das macht ihr auch in meinem Namen und in meinem Sinne. Auch das trägt zu dem Gefühl der Selbstwirksamkeit bei.
Parteien, Parteipolitik, da ist natürlich noch der Punkt, man muss sich wählen lassen. Ne? Das ist nochmal eine ganz andere Absicherung, als in einer beispielsweise NGO zu arbeiten.
Das ist sicherlich auf jeden Fall ein Unterschied, das ist richtig. Aber in der NGO kann man auch nur dann arbeiten, wenn man Unterstützung hat von denjenigen, die einen entweder mit Geld unterstützen durch Spenden oder die sich auch im Verein engagieren. Oder eben auch Informationen weiter verbreiten, all diese Dinge. Und ohne das geht es auch nicht.
Wir sind im Gespräch mit Imke Diersen. Während Ihrer Jahre bei Amnesty haben Sie, Frau Diersen, intensiv in Zentralasien, vor allem zu Usbekistan und Turkmenistan, gearbeitet. Worum ging es damals da?
Ja, in beiden Ländern war und ist auch heute noch die Menschenrechtslage wirklich katastrophal mit vielen politischen Gefangenen, Meinungsfreiheit kaum vorhanden, bis gar nicht vorhanden. Also auch gerade Turkmenistan ein großes Unterdrückungsregime. Und damals habe ich auch in der Arbeit viel erleben müssen, und das bringt mich dann auch zu der Arbeit bei Lobby Control, viel erleben müssen, dass die PolitikerInnen, die mit diesen Ländern beschäftigt waren, nicht nur auf die Menschenrechtslage geschaut haben, sondern auch offen waren für Lobby-Einflüsse von Unternehmen, die sich in dem Land engagieren wollten. Das waren damals Siemens, hatte zum Beispiel ein großes Geschäftsinteresse, oder auch der Energiekonzern Wintershall, der im Gasgeschäft sehr aktiv ist, und Turkmenistan hat große Gasvorhaben. Und damals hatte die EU über ein Handelsabkommen mit Turkmenistan zu entscheiden. Also das Europäische Parlament hatte das erst wegen der Menschenrechtslage auf Eis gelegt und dann aber doch wegen wirtschaftlicher Interessen aktiv gestellt. Und da habe ich erlebt, wie man dann machtlos gegenüber diesen Einflüssen ist.
Was war denn Ihre Arbeit damals? Also was haben Sie konkret gemacht? Ich kann mir oft so die Arbeit von Amnesty dann nicht vorstellen, aber wenn Sie es jetzt vielleicht einfach mal so ein Beispiel erzählen können?
Ja, ich kann an dem Beispiel bleiben. Also da habe ich im Grunde genommen Lobbyarbeit gemacht. Auch das macht ja auch Amnesty und habe ich damals gemacht. Ich habe mit PolitikerInnen gesprochen und sie zum Beispiel bei diesem Fall davon versucht zu überzeugen, dass die Menschenrechtslage eben dort sehr, sehr schlecht ist, sich nicht verbessert hat und deshalb auch keinen Grund geben kann, jetzt da dieses EU-Handelsabkommen in Kraft zu setzen mit der Argumentation, die Lage hätte sich verbessert. Und wir haben da Pressearbeit zugemacht, mit JournalistInnen gesprochen, aber eben auch mit der Politik.
Und hatten dann das Gefühl, so habe ich es rausgehört, dass es eigentlich, dass sie da jedenfalls nicht so richtig vorangekommen sind. Das heißt, ist dann irgendwann das Gefühl gewesen, so Gerechtigkeit bleibt vielleicht doch ein unerreichbarer Idealzustand?
Naja, natürlich ist es frustrierend gewesen, gar keine Frage.
Also ein Kampf gegen Windmühlen und zermürbt, stelle ich mir schon vor.
Ja, also ich hatte ja eingangs schon gesagt, es gibt diese Momente. Ich habe durchaus auch immer Momente, wo ich brauche mich, also da wirklich einen Abstand zu gehen und mich nicht mit Politik zu beschäftigen. Aber eigentlich macht mich das eher wütend und ich möchte das nicht akzeptieren. Und deshalb bleibe ich da auch dran. Und auch mit diesem Beispiel, es gab auch andere Beispiele, war das für mich auch ein konsequenter Weg, dann später zur Lobbykontroll zu gehen und zu sagen, okay, ich möchte an den Strukturen etwas ändern, in denen es möglich ist, dass man sich mit solchen humanitären Anliegen oder auch anderen Interessen im sozialen Bereich oder was immer es sein mag, eben auch durchsetzen kann.
Sind Sie zum Beispiel überrascht, weil Sie gerade auch Siemens einige Namen genannt haben, wie die jetzt beispielsweise reagieren und sich von heute auf morgen aus dem Geschäft in der Ukraine erstmal in Russland erstmal zurückziehen wollen?
Ja, das finde ich in der Tat ganz interessant, aber auch allerhöchste Eisenbahn. Also auch durchaus angedeutet, schon über Jahre hinweg, wie problematisch Putin da sein Land regiert. Das ist autoritär und nicht demokratisch und Auch da hätten viele, wie zum Beispiel Herr Schröder, sich auch sehr viel früher hinterfragen können, wie sie dort zusammenarbeiten wollen. Und es ist positiv, dass Frau Schwesig angekündigt hat, diese sogenannte Klimastiftung, die von Gazprom ja unter anderem auch finanziert wird, auflösen zu wollen. Aber diese Stiftung hätte es nie geben dürfen.
Also Sie, wenn Sie sagen, also manches zermürbt mich währenddessen, aber jetzt so im Verlauf sehen Sie auch oder suchen Sie sich dann auch die Erfolge, die dann durchaus zu verzeichnen sind, um eben weitermachen zu können. Wenn ich bei Ihrer heutigen Tätigkeit bleibe, also Lobby, die Macht der Digitalkonzerne ist ja auch so ein Thema, was Sie, glaube ich, sehr umtreibt, also Facebook, Google und Co. Wie kann diese Macht eingeschränkt werden?
Ja, also es ist erstmal wichtig, sich bewusst zu machen, warum es wichtig ist, sie einzuschränken. Mhm. Nämlich es geht hier nicht nur um wirtschaftliche Macht, sondern es geht auch um politische Macht. Die Digitalkonzerne wie eben Facebook, Google beeinflussen ja die Art und Weise, wie wir kommunizieren, wie wir uns informieren, sehr, sehr massiv. Das heißt, sie wirken ganz massiv in den öffentlichen Raum und bestimmen und die Art, wie wir mit Öffentlichkeit umgehen. Und das ist eine demokratische Frage. Und sie haben sehr, sehr viel Macht, also eine Vormachtstellung, eine dominante Stellung auf dem Markt. Und deshalb ist es wichtig, in aller letzten Konsequenz vielleicht sogar über die Entflechtung dieser Konzerne nachzudenken. Und im Moment wird in der EU ja der sogenannte Digital Markets Act verhandelt, der eben die Digitalkonzerne so regulieren sollen, dass sie eben in ihrer Machtstellung eingeschränkt werden.
Und da setzen Sie auch Hoffnung darauf, dass das so umgesetzt wird?
Also im Moment ist zumindest der DMA, also dieser Digital Markets Act, in einem ganz guten Zustand. Also zum Beispiel geht es so um so Fragen, sollten Sie jetzt zum Beispiel WhatsApp nutzen und ich nutze Signal, dass wir uns trotzdem eben Nachrichten zuschicken können, was ja heute nicht der Fall ist. Das ist sozusagen im Geschäftsmodell ein sehr, sehr großer Wandel für diese Konzerne. Mhm. Da gibt es gute Regelungen. Was jetzt wichtig sein wird, ist, dass die Politik sicherstellt, dass diese Regelungen dann auch stark umgesetzt und konsequent umgesetzt werden können. Und da gibt es noch Defizite. Da hat die Politik noch einiges aufzuholen.
Wir haben viel erfahren über die Beweggründe meines Gastes Imke Diersen, für NGOs wie Lobby Control oder Amnesty International zu arbeiten und auch viel zu arbeiten. Darüber haben wir ja auch gesprochen. Sie haben aber auch mal, Frau Diersen, eine Pause gemacht, eine ziemlich lange, nämlich fast ein Jahr lang nicht gearbeitet. Hat das Mut gekostet, so auszusteigen?
Oh, das hat sehr, sehr großen Mut gekostet. Mhm. Also das war, nachdem ich schon 15 Jahre bei Amnesty war und bei mir war da der Wunsch, doch auch mal was anderes zu machen. Und zugleich war ich aber dieser Organisation sehr verbunden. Und ich habe lange gebraucht, mich da wirklich dann durchzuringen, dann da rauszugehen, ohne zu wissen, was danach kommt. Weil da hatte ich tatsächlich keine Vorstellung von.
Und die mussten Sie und wollten Sie dann erst entwickeln in der Zeit?
Genau.
Und wie haben Sie das gemacht? Rumgereist oder zu Hause gesessen? Was haben Sie gemacht?
Ach, ich habe alles Mögliche gemacht. Also ich habe mich treiben lassen auch tatsächlich, also so ohne Pläne erstmal. Und das war richtig toll und zugleich auch eine Herausforderung. Ich kann nicht sagen, dass jeder Tag dieser Auszeit schön war. Also ich bin da doch auch ein Mensch, die sich dann da Sorgen macht und überlegt, wo kann es hingehen. Aber mit immer mehr Abstand konnte ich das sehr gut genießen. Und ich habe viele Freunde besucht in Deutschland, auch außerhalb Deutschlands, bin ein bisschen gereist und habe dann irgendwann angefangen, mich eben mit der Frage zu beschäftigen, was möchte ich dann eigentlich machen, bis hin zu der Frage, möchte ich denn weiterhin noch in so einer Organisation arbeiten, möchte ich weiter noch politisch arbeiten? Und ja, am Ende
haben Sie offenbar mit Ja beantwortet.
Ja, am Ende habe ich es mit Ja beantwortet und darüber bin ich auch sehr froh.
Das muss man sich natürlich leisten können, ne? So ein Jahr Auszeit.
Das stimmt. Das muss man sich leisten können und das muss man sich auch wirklich bewusst machen, dass es ein Privileg ist. Das können ja bei weitem nicht viele Menschen machen. Ja, da ist man dann auch bei dem Thema Ungleichheit tatsächlich wieder. Wer kann es nicht? Und das ist in der Tat ein Privileg. Ja.
Ungleichheit oder beim Stichwort, aber das wollen wir jetzt hier nicht noch behandeln. Bedingungsloses Grundeinkommen würde auch so ein Jahr ermöglichen. Ich danke Ihnen fürs Hiersein. Imke Diersen, Geschäftsführerin von Lobby Control. Vielen Dank für den Besuch hier.
Ja, vielen Dank, Frau Heise, für die Einladung. Es hat Spaß gemacht.